Umkehrschluss auf der rechten Seite dieser Folie, dass eben nicht alles, also keine exhaustive search, also keine vollumfängliche Suche nach möglicherweise relevanten Informationen erfolgen muss. Und dass man dabei eben auch im Blick hat, dass man so eine Ballung schafft für das Unternehmen. Das ist an der Stelle klargestellt und für die Berücksichtigung der Skills, Capabilities, und Resources wird auch nochmal dargestellt, dass man hier wirklich das berücksichtigen möchte, wenn das Unternehmen sagt, ich bin da noch nicht so weit, dass man darauf verweisen kann und dass man dann aber zukünftig hofft, dass das Unternehmen sich dorthin entwickelt. Also diese explizite Angabe ist aber möglich. Zu den Other Reliefs, die hatte Thomas auch schon dargestellt, dass es eben separately identifiable ist und Measurement Uncertainty gegebenenfalls da sein kann. Es geht also darum, resultieren diese finanziellen Effekte gegebenenfalls aus verschiedenen Ursachen, und es geht darum, sind die Informationen eigentlich wirklich entscheidungsrelevant oder ist die Entscheidungsnützlichkeit nicht gegeben aufgrund der Unsicherheit. Auf der nächsten Folie sind nochmal die beiden Exemptions aufgeführt. Da würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen und würde gerne nochmal auf die Beispiele eingehen, die wir letztes Mal uns auch schon ganz kurz angeschaut haben. Das sind von den 5 Beispielen, die im Schulungsmaterial vorgegeben sind, sind das 3 Beispiele, die hier nochmal aufgeführt sind. Bei dem Unternehmen A ging es ja darum, dass sie das Risiko haben, dass hier die Gesetzgebung geändert wird und dass es sich dann bei der Factory, also bei der Produktionsstätte, um ein Stranded Asset handeln könnte und man muss das, oder das wird erwartet, dass diese Entwicklung so kommt und man muss dann diese Entwicklung eben auch abbilden. Jetzt hatte ja Thomas schon gesagt, dass wir davon ausgehen, dass die Financial Effects letztlich solche sein sollen, die getrennt sind oder über das hinausgehen, was schon in der Finanzberichterstattung aufgegriffen wurde. Und so ist das Beispiel jetzt hier auch gestrickt, dass man sagt, ja, es gab jetzt hier einen Impairment-Test für dieses Plant and Equipment und man würde die Informationen zu dem Carrying Amount und die Abschreibung, also hier steht wirklich Depreciation und nicht Impairment, würde man nochmal die Informationen dadurch aufreichern, dass man sagt, was will ich denn aber als Unternehmen machen? Ich gebe also an, dass ich mich in eine energieeffizientes Unternehmen weiterentwickeln will und entsprechend auch energieeffiziente Plant and Equipment aufbauen möchte und darin investieren möchte. Und dann sage ich, was das für mich kurz-, mittel- und langfristig bedeutet, wie ich diese Investitionen eigentlich fanden möchte. Und was dann auch später die operativen Kosten sein würden. Was mich an diesem Beispiel stört, ist, dass es ja durchaus sein kann, dass ich so ein Plant and Equipment, dass ich das nie separat bewerte, sondern typischerweise in einer CGU einbette. Und in dieser CGU würde ich natürlich auch schon berücksichtigen, dass ich zukünftige Investitionen habe. Also ich gehe ja davon aus, was werde ich zukünftig für Netto Cashflows erwirtschaften mit dieser Einheit von Vermögenswerten. Und dann komme ich vielleicht gar nicht zu einem Impairment, sondern stattdessen habe ich weiter die Annahme, dass die CGU als solches werthaltig ist, weil ich natürlich auch zukünftige Entwicklungen mit berücksichtige. Und das wäre dann etwas, wo ich hier eine zusätzliche Angabe mache zu etwas, was als Financial Effect schon durchaus berücksichtigt ist. Also es kommt hier wirklich sehr spezifisch auf das Beispiel an, wenn ich das Ganze als CGU stricke und gar nicht zu einem Impairment komme, also gar kein Einzel-Stranded Asset habe, was ich einzeln bewerte, dann würde dieses Beispiel in der Logik, wie es hier angegeben ist, eigentlich obsolet sein, nach meinem Verständnis. In den nächsten, also in dem Beispiel B, was hier nicht ausgeführt ist, geht es um zukünftige Versicherungseffekte, die nicht bezifferbar sind, die eben, wo sich die Versicherung erhöht. Das verstehe ich, das habe ich eigentlich typischerweise nicht abgebildet, da kann ich eine Angabe dazu machen. So, dann würde ich weitergehen auf das Beispiel C. In der nächsten Folie, da haben wir den Fall, dass das Unternehmen annimmt, dass es bei einem Supplier zu Problemen kommen könnte wegen Wasserknappheit. Also der soll eine bestimmte Sorte Reis liefern. Es kann aber sein, dass das nicht mehr geht, weil eben in dem Gebiet, wo dort produziert wird oder das hergestellt wird, eben Wasserknappheit herrscht. Auch hier frage ich mich wieder, also die Angaben, die man dann machen soll als Unternehmen, sind, dass ich eben erwartete negative Effekte habe. Kurzfristig wirkt sich das nicht aus. Langfristig ist es zu unsicher, als dass ich irgendwas sagen könnte. Und deswegen gebe ich die einzige quantifizierbare Angabe, die ich mache, ist für Medium Term. Und da sage ich dann 18 Millionen pro Jahr ist hier mein erwarteter Impact oder Financial Effect, Entschuldigung. Und auch hier für mich die Frage, wir hatten es angesprochen, was ist denn eigentlich mit der Beziehung zur Lageberichterstattung, zur Risikoberichterstattung? Wenn das ein wesentlicher Financial Effect ist, dann ist das ein Risiko, was ich typischerweise auch im Risikobericht darstelle, wenn sich die aufgrund von Natur- oder Klimawandel, Naturereignissen hier meine Lieferantenposition verschlechtern könnte und ich praktisch hier gar nicht auf das Produkt zugreifen kann, was ich für meinen Prozess brauche. Auch hier finde ich es wirklich wichtig, nochmal darzustellen, was ist jetzt hier über das hinausgehend, was ich in der Finanzberichterstattung schon habe. Und das letzte Beispiel ist letztlich umgekehrt. Wir hatten es beim letzten Mal auch schon kurz besprochen. Es geht darum, und wie gesagt, das ist keine tatsächlich existierende Studie, sondern das ist ein hypothetischer Fall, dass ein Unternehmen hier festgestellt hat, dass zukünftig sehr viel Electronic Waste anfallen wird und dass sie daraus letztlich eine Chance ableiten für ihr Geschäftsmodell. Eine Quantifizierung ist aber nicht möglich. Das Unternehmen kann das nicht quantifizieren und auch diese Studie lässt das letztlich nicht zu, sodass man hier nur qualitativ darüber berichtet. Auch hier nochmal die Frage, wie grenzt sich das ab von der qualitativen Berichterstattung, die ich im Lagebericht, im Risiko- oder im Chancenbericht ohnehin vornehme. Und damit wieder zurück an Thomas.
Danke, Kathi, für die Vorstellung der Beispiele. Ich habe jetzt noch eine Folie zur Information.
Tanja hat sich gerade nochmal gemeldet, vielleicht.
Ah, ja, das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung, Tanja.
Ich kann aber auch warten, bis wir in die offizielle Diskussion reingehen, je nachdem. Ansonsten hätte ich gerne noch Kathi auch deinen Input zum Schulungsmaterial kommentiert. Du sprichst uns beziehungsweise auch den Kollegen bei uns aus dem Financial Reporting aus der Seele, weil wir sind die Beispiele im Schulungsmaterial eben auch mit den Kollegen, Kolleginnen aus dem Financial Reporting beziehungsweise Risk Reporting durchgegangen. Ich muss sagen, es übersteigt, gerade wenn es um gewisse Punkte des Financial Reportings geht, auch meinen Wissenshorizont. Da muss eine enge Verzahnung zum Financial Reporting stattfinden. Und wir hatten exakt das gleiche Problem. Das heißt, wenn wir uns die Beispiele anschauen, entweder war einhellige Meinung, wenn das so wäre, wäre das so oder so Teil unserer ganz normalen Risikoberichterstattung. Oder es war die Aussage, wenn das so wäre, siehe eben auch Geschäftschancen, die wir qualitativ darstellen, dann beschreiben wir das heute schon im Lagebericht. Dann ist es heute schon Teil der doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Und von daher, also uns hat das Schulungsmaterial an weiten Stellen eher verwirrt, als dass es uns weitergeholfen hätte. Eben warum? Weil aus unserer Sicht die Gretchenfrage nach wie vor ist, wie grenzen sich diese Anticipated Financial Effects von faktischen Risiken und Chancen ab, die wir standardmäßig berichten. Und wir berichten sie auch über einen Zeithorizont von 5 Jahren hinaus. Und das ist eine ganz zentrale Fragestellung. Und die zweite zentrale Fragestellung ist zu den Omissions, also zu den Möglichkeiten, die da aufgezeigt werden, nicht darüber berichten zu müssen, weil es eben alles extremst vage ist. Und da auch nochmal vielleicht meine Frage, Nicolette, eher in eure Richtung, wieder Richtung Prüfer. Ich finde, diese Omissions zu ziehen und zu sagen, das ist ein unreasonable effort oder das sind Unsicherheiten, die über ein bestimmtes Maß hinausgehen, Also ganz ehrlich, ich meine, du und ich und viele andere hier im Call, wir wissen, wie Prüfgespräche stattfinden und wie Evidenzen geführt werden müssen. Ich frage mich, wie man denn sowas bitte nachweisen soll. Also habe ich mich jetzt genug angestrengt, an die Information zu kommen? Wo mache ich denn da die, wo ist denn da die Linie? Also da tue ich mich oft schwer in Diskussionen mit ISSB, die sehr gerne diese ganzen Reasons for Omissions erwähnen und sagen, ach, das ist ja alles überhaupt nicht so schlimm, im Zweifelsfall lasst ihr es einfach weg, weil wir haben ja so eine Latte an Reasons for Omission und ich gucke auf diese Reasons for Omission und sage, Freunde, ich glaube, ihr versteht nicht, dass hinter einem Ziehen einer solchen Omission ein gigantischer Aufwand steckt, um nachzuweisen, dass ich diese Omission überhaupt ziehen kann. Und das ist für mich eine ganz, ganz gefährliche Diskussion. Zum einen ist das Konzept klar, die Abgrenzung nicht klar und dann sind die Wissensformischen meines Erachtens mit einem riesigen Aufwand im Nachweis verbunden.
Ja, stimmt. Kein Lieblingsthema des Prüfers und immer eine Diskussion. Das ist wohl wahr.
Dann nehmen wir das schon mal mit, Tanja. Dann Thomas.
Ja, ich habe aufgeschrieben.
Ja.
So, ich habe jetzt hier noch diese eine Folie. Das ist aber etwas, was, glaube ich, jedem noch bewusst ist, weil wir das in der Stellungnahme an EFRAG so geschrieben haben. Das ist nur eine Paraphrasierung dessen, was da drin steht. Da würde ich jetzt mal ganz schnell drüber hinweggehen. Und was ich eigentlich mit dem Fachausschuss gerne besprechen wollte, und dazu sind jetzt noch 2 Minuten in der offiziellen Zeit übrig. Erstens, klar, wir haben jetzt Schulungsmaterial durch den ISSB vorgelegt. Das ist im Arbeitsstand vom Sommer ja auch gefordert. Ne? Und man hat jetzt mal zumindest, könnte man jetzt sagen, naja, ist ja jetzt dem Grunde nach adressiert. Aber ich habe natürlich auch wahrgenommen, dass es inhaltlich eigentlich nicht adressiert wurde. Deswegen der zweite Punkt, ne, fraglich ist, ob das Schulungsmaterial diesem Bedarf hinreichend Rechnung trägt. Und deswegen würde ich eigentlich gern mitnehmen, inwiefern wir das Anschreiben, beziehungsweise das Schreiben an die TIC, den Appendix zu den Vorgaben in den IFRS noch anpassen, beziehungsweise welche weitere Argumentationslinie wir dabei verfolgen sollen. Weil es kann ja nicht mehr die sein, bitte mal veröffentlicht Schulungsmaterial, weil das haben Sie getan.
Ja, ich hätte vielleicht noch eine Sache, die ich zumindest aus der Diskussion mitgenommen hatte. Das war ja soweit auch der fehlende Praxisbezug, sondern das war ja im Grunde jetzt, dass man gesagt hat, wir machen ja Beispiele auf der grünen Wiese. Und diese Abgrenzungsfragen werden sich sicherlich stellen. Was wir uns aber auch bei der Diskussion vielleicht nochmal vor Augen führen müssten, ist insoweit dieses Instrument des Lageberichts. Das ist ja ein europäisches Berichtsinstrument. Und vielleicht fällt das ein bisschen aus der kann man so IFRS-Welt damit raus im Sinne von als Referenzrahmen. Nur die Abgrenzungsfragen natürlich würden sich automatisch damit natürlich weiterhin ergeben. Also ich habe einerseits wie gesagt festgestellt, fehlender, sagen wir, das ist jetzt nicht aus der Praxis rausgegriffen und an einem grünen Tisch entstanden. Und zweitens würde ich bei der Diskussion auch nochmal berücksichtigen, reden wir jetzt hier über Abgrenzungsfragen zu europäischen Berichtsinstrumenten oder wie stellt sich das eigentlich in der IFRS-Welt selber dar?
Ich meine, die IFRS Foundation muss natürlich die Sachen aus ihrer eigenen Brille sehen. Ne? Und im Management Commentary gibt es jetzt keine solche ausdifferenzierten Vorgaben, wie wir in der S20 beispielsweise haben, über die Prognose, über den Detailgrad der Angaben über zukünftige Risiken. Das heißt, ist eigentlich der ISSB innerhalb seines Mandats geblieben?
Nein, das ist so richtig. Also, wer soll das nur berücksichtigen, wenn wir es kommentieren oder einschätzen, wenn man jetzt sagen, wir haben das Zeit war ja von Tanja Kastor nochmal sehr eindrücklich, wenn man ja sagt, aus der Praxis haben wir da einfach und Probleme und kriegen wir die richtigen Antworten dann durch dieses Schulungsmaterial. Zweitens ist die Frage, gibt's nicht echtes Real-Life-Examples neben den, sagen wir mal so, hypothetischen Fragestellungen, die jetzt hier auf den Tisch geschmissen werden dann, ne?
Vor allen Dingen, vielleicht Thomas, kann man das noch mitnehmen. Inwieweit gibt es Real-Life-Examples über eine Berichterstattung, die im Sinne von ISSB dieses Thema Anticipated Financial Effects schon sehr gut umgesetzt hat, also im Sinne wirklich von Best Practices aus dem echten Leben. Weil ich muss sagen, unsere Recherche zu dem Thema hat ergeben, dass Unternehmen, die claimen, dass sie quasi komplett ISSB-compliant berichten, dann Sätze zum Thema Anticipated Financial Effects in ihren Berichten haben, die da lauten, CapEx might increase, OPEX might increase. Und dann denke ich mir, okay, also wenn das die Berichterstattung ISSB-compliant sein soll zu Anticipated Financial Effects, ja, fein, dann schreiben wir einfach alle die beiden Sätze rein und gut ist es. Aber das ist ja sicherlich nicht das, was intendiert ist am Ende des Tages.
Okay, gut. Also ich glaube, was glaube ich klar ist, den ISSB nochmal auf dieses Spannungsfeld hinzuweisen, das, was du auch vorhin nochmal wirklich sehr sehr treffend auch beschrieben hast, Tanja, diese zwei Punkte. Also erstens die Omissions sind nicht praxisnah. Zweitens die Abgrenzung dessen, was wir sowieso schon machen, ist nicht klar. Und das Dritte wäre dann, das habe ich jetzt mal mitgenommen, die Aufnahme von Best Practice Examples, die tatsächlich also aus echten Berichten sozusagen
und stammen. Geprüft sind.
Okay.
Ja, das ist tatsächlich, also das ist mein Punkt. Ja, am Ende des Tages geht's hier um geprüften Bericht.
Ja.
Und ich würde gerne mal geprüfte ISSB-Berichte sehen. Das wäre schon unglaublich hilfreich.
Und wir haben keine gefunden. Das würde jetzt in so eine Richtung gehen, dass man, ich weiß nicht, ob man die TIC dazu auffordern kann, das Schulungsmaterial zu überarbeiten, weil das Schulungsmaterial kommt nicht von der TIC, sondern das kommt vom ISSB.
Mhm. Ja, wir können das ja diskutieren, zumindest macht das jetzt an der Praxis. Das sind ja das Praxisvertreter, ne? Mhm.
Naja, okay. Gut, und ich nehme an, ich habe zwischendurch, als ich den Brief da vorgestellt habe, auch noch an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, hier müsste man nochmal updaten, ne? Also in Bezug auf die ISRS, weil die Konsultation ist ja da noch nicht drin. Da habe ich jetzt auch keinen Widerspruch gehört. Das würden wir einfach dann jetzt en passant mitmachen. Dann nach der Überarbeitung würde ich dem Fachausschuss das nochmal zeigen. Also entweder besprechen wir das nochmal im November oder wir machen es im Umlaufverfahren. Ja, Georg, ich habe jetzt 4 Minuten überzogen.
Nach deiner ursprünglichen Ankündigung, genau, hätte ich jetzt noch viel Schlimmeres erwartet.
Vielleicht hat da noch jemand eine Anmerkung dazu.
Stimmt. Das wollen wir auch die Diskussion jetzt hier nicht dazu abschneiden.
Nee, das war ich fast schon dabei, wollte ich nicht, sorry.
Ja. Also wir überarbeiten das nochmal, bringen das in eine neue Form rein und würden dann nochmal das praktisch, bringen wir es beim nächsten Mal nochmal auf den Tisch. Wir sehen dann wahrscheinlich auch nochmal, wie sich das europäisch dann weiterentwickelt, ob dann sich vielleicht auch nochmal eine neue Fragestellung daraus ergeben könnten. Nur ich denke, das ist ja auch bei den Kommentarbriefen auch nochmal aufgeschieden, dass man sagt, wir brauchen hier so eine auch Two-Way-Street im Sinne von nicht nur ISSB erklärt uns, wie die Welt funktioniert, sondern vielleicht auch nochmal eine Rückkopplung. Das hat man auch bei den internationalen Standardsetzerkonferenzen gemerkt. Im Moment sind wir in Europa die einzige Region der Welt, wo wir eigentlich jetzt großflächig Erfahrungen sammeln. Und diese Erfahrungen sollte man dann soweit auch hoffentlich dann fruchtbar machen können im ISSB-Kontext dann, ne? Mehr möchte ich jetzt vor heute euch gar nicht sagen. Ich wollte, oder Thomas, oder Kati noch, wir haben ja dann, wie gesagt, morgen nochmal erstmal eine GFA-Session dann morgen früh, beginnen wieder um 8:30 Uhr und würden dann aber noch den nochmal